Ich lese aus dem Römerbrief, aus dem Kapitel 11, Vers 33 bis 36, also eine Art als Vorspann für den einen Vers aus dem 1. Korintherbrief, den ich nachher der Predigt zugrunde lege. Überschrieben ist der Text aus dem Römerbrief: Gott ist unbegreiflich groß. Wie groß ist doch Gott? Wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief sind seine Gedanken, wie unbegreiflich für uns seine Entscheidungen und wie undurchdringlich seine Pläne. Denn wer kann Gottes Absichten erkennen? Oder wer hat ihn je beraten? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, das er nun von ihm zurückfordern könnte? Denn alles kommt von ihm. Alles lebt durch ihn. Alles vollendet sich in ihm. Ihm gebühren Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Wir haben den Predigttext eigentlich schon gehört in der Begrüßung. Der Vers: Als Diener Christi soll man uns betrachten und als Verwalter von Geheimnissen Gottes. Und es geht auch um den Reichtum, wo Gott uns anvertrauen will. Liebe Gemeinde, ein Texaner lebte schlecht und recht. Seine Felder warfen genug ab, um seiner Familie ein einfaches Dasein zu sichern. Eines Tages platzte ein Mann bei ihm herein: Weißt du es nicht? Auf deinen Feldern gibt es Öl. In der Tat, er hatte es nicht gewusst, wie reich er war. Und jetzt, da er es wusste, wollte er es nicht glauben. Ein Kaufwilliger nach dem anderen klopfte bei ihm an und wollte ein Stück von diesen wertvollen Feldern kaufen, wo drunter eben Öl lag. Und diese Angebote verwirrten ihn nur. Liebe Gemeinde, so sind wir alle durch Gott reich gemacht. Zunächst wissen wir es nicht. Und wenn wir es wissen, glauben wir es manchmal gar nicht. Es wäre doch großartig, wenn wir heute unseren Reichtum neu entdecken könnten. Reich zu sein und es nicht zu wissen oder es wieder zu vergessen, ist doch eigentlich schade. Ich habe ganz einfach eine Frage an den Anfang gestellt: Wer ist reich? Und das ist auch ganz einfach zu beantworten. Wer viel Geld und viel Besitz hat, ist reich. Auch für die Reichen gibt es ja so eine Art Hitparade. Der mit den meisten Milliarden steht zu oberst. Habe extra noch schnell nachgeschaut, wer es zurzeit ist. Da lösen sich ja so einige immer wieder einmal ab. Am 3. Juli war es wieder Elon Musk. Das ist der mit seinem Autounternehmen Tesla und auch mit seinem Weltraumunternehmen SpaceX. Sein Vermögen war am 3. Juli 237 Milliarden. Ja, es müssen schon etliche Milliarden sein, wenn man die Hitparade der Reichen erklimmen will. 100 oder 300 Millionen nehmen sich da schon fast bescheiden aus. Oder sollen wir einen anderen Ansatz wählen? Ist jemand reich, der sich immer noch teure Ferien und ein gutes Hobby leisten kann? Ist jemand reich, wenn er seine sechsköpfige Familie gut unterhalten, alle Rechnungen bezahlen und immer noch 3000 Franken pro Monat auf die Seite legen kann. Viele verstehen unter Reichtum eine gewisse Freiheit, sich möglichst viele Wünsche erfüllen zu können und unabhängig von Menschen und Gott zu sein. Fast alle beteuern natürlich, dass Geld allein nicht glücklich macht, dass Reichtum im materiellen Sinne nicht das Wichtigste ist. Trotzdem verwenden viele ihre besten Kräfte und Energien darauf, mehr Reichtum und mehr persönliche Freiheit zu erlangen. Und hinter diesen Wünschen versteckt sich ja noch anderes, zum Beispiel der sehnliche Wunsch eben nach Anerkennung. Es ist doch so, Reiche können meistens auch mit gesellschaftlicher Anerkennung rechnen. Nur ist es oft so, dass gekaufte Anerkennung im Zwischenmenschlichen nicht befriedigen kann. Suche nach Anerkennung. Was wird da nicht alles getan, um dieses an sich berechtigte und tief menschliche Bedürfnis zu stillen? Der Kampf um Medaillen in allen Sportarten kann wohl auch unter dieser Thematik gesehen werden. Die Motivation zu den langen, harten Trainings, zum Verzicht auf viele Annehmlichkeiten, hat doch auch etwas mit dieser inneren Sehnsucht nach Anerkennung zu tun. Immer wieder hören wir von Spitzensportlern, die zum Glauben an Christus gefunden haben, die uns sagen, wie sie dem Glück hinterhergelaufen sind, wie sie abhängig wurden von Sieg und Niederlage und wie sie spürten, dass ihre Seelen doch nie gestillt waren, solange sie alle Bedürfnisse nur im Sport befriedigen wollten. Uns allen ist doch letztlich klar, die Seelen bleiben leer und arm, auch wenn das Geschäft floriert, auch wenn die körperliche Form stimmt, auch wenn man sich für eine bestimmte Zeit im Glanze eines Sieges sonnen kann. Also machen sich viele auf, etwas für ihre armen und leeren Seelen zu finden. Und das Angebot ist ja riesig. Es wäre auch noch der Psycho- oder der Wellnessboom zu nennen. Versprochen werden da auch noch mehr Glück, noch mehr Wohlbefinden oder was auch immer. Und so weiter und so fort. Die Beispiele könnten wir noch beliebig verlängern. Ich weiß, liebe Gemeinde, dass ich bis jetzt eigentlich kaum Neues erwähnt habe. Höchstens einige Einsichten, wie die Dinge zusammenhängen können. Reichtum und Armut können so nahe beieinander sein. Äußerer Reichtum und innere Armut verbinden sich häufig. Äußere Anerkennung und inneres Leerbleiben sind manchmal ganz nahe beieinander. Auf die eine oder die andere Art sind wir alle gefährdet. Und darum ist es so wichtig, dass wir wissen, wie wir inneren Reichtum erlangen können. Noch einmal die Frage, zweitens, wer ist wirklich reich? Ist es immer noch so einfach, auf diese Frage eine Antwort zu geben? Paulus hat eine. Als Diener Christi soll man uns betrachten und als Verwalter von Geheimnissen Gottes. Dieses Wort sagt er seiner Gemeinde in Korinth. Die Christen dieser Stadt kommen an jedem Sonntag zusammen, um ein frohes Fest mit Jesus zu feiern. Alle bringen etwas mit, sei es Geld oder etwas zu essen. Wer nichts hat, bekommt davon. Wenigstens einmal in der Woche sollen alle Recht zu essen kriegen. Vor allem diejenigen, die als Sklaven arbeiten. Bei der gemeinsamen Mahlzeit öffnen sich die Herzen. Man hat einander von Freuden und Nöten zu erzählen. Und dann beten alle miteinander und füreinander. Wenn für das leibliche und das seelische Wohl gesorgt ist, wird man auch offen für die Botschaft, die jetzt einer der Apostel darzulegen beginnt. Da ist die Rede vom großen, unermesslichen Schöpfergott, der das Weltall geschaffen hat und die Sterne auf ihren Bahnen lenkt. Und dieser Gott hat ein spezielles Interesse an unserem winzigen Planeten Erde, auf den er sein Augenmerk gerichtet hat. Dann beginnt der Verkündiger von Jesus Christus zu sprechen, von Gott, der sich anfassen ließ. Er ist gekommen, um in der Welt eine neue Gerechtigkeit zu etablieren. Er führte den Kampf gegen alles Kranke, Unheilvolle und Besessene. Er durchbrach die alten Grenzen zwischen Angesehenen und Verachteten, zwischen Gerechten und Sündern, zwischen Männern und Frauen, zwischen Kindern und Erwachsenen. Er zeigte uns, wie wir zu seinem Vater, unserem Gott, ein neues Verhältnis bekommen können. Er machte uns unsere Bestimmung neu bewusst. Jesus machte uns den Weg ins Vaterhaus zugänglich. Er zeigte uns die Möglichkeiten zur Umkehr aus dem Bankrott der Sünde und versprach uns, all unsere Lasten abzunehmen, die wir zu tragen leid geworden sind. All das und noch viel mehr gehörte zu dem, was die Gemeinde als frohmachende Botschaft zu hören bekam. Natürlich war der Höhepunkt die Geschichte des Leidens und des Auferstehens Jesu Christi. Und dann die Begegnungen, die über 500 Menschen mit dem Auferstandenen hatten. Die Jünger wurden von Jesus angewiesen, in Jerusalem auf die Kraft des Geistes Gottes zu warten. Auf die Ausrüstung zu ihrem Dienst, den sie in der ganzen damalig bekannten Welt auszuführen hatten. Pfingsten war eine spannende Geschichte für die junge Gemeinde, die ja ganz mit dieser Kraft des Heiligen Geistes rechnete. Gerne hörten sie zu, wie der Geist mit den Jüngern in der ersten Zeit Wunder vollbrachte und Machttaten Gottes ganz normal waren. Aber dann hat Paulus auch seine persönliche Geschichte erzählt. Es war spannend, wenn er davon sprach, wie er nur ein Ziel hatte, nämlich die Ausrottung dieser Jesus-Sekte, die sich nach Pfingsten unglaublich rasch auszubreiten begann. Sein Hass auf diese Leute trieb auch ihn zu Höchstleistungen an. Aber dann, wie ihr ja alle wisst, die dramatische Wende vom Saulus zum Paulus vor Damaskus. In geheimer Mission zog er los, aber Gott erreichte auch ihn. Paulus kam als Besiegter an, dafür mit dem neuen Wissen um das Angenommen und Geliebtsein bei Gott, mit der Erfahrung einer Umkehr, die radikaler nicht hätte sein können. Aber das war natürlich nicht das Ende. Jetzt fing es erst recht an. Einerseits wurde Paulus zum großen Apostel und Gemeindegründer, wie es vor und nach ihm kaum noch weitere gab. Er erlebte viel Ermutigendes. Er rechnete selbstverständlich mit den Kraftwirkungen Gottes, die er auch ständig erlebte. Es war ganz normal, dass Menschen zum Glauben fanden. Es war ganz normal, dass Heilungen geschahen, dass böse Mächte das Feld räumen mussten, dass veränderte Menschen auch anders und radikal neu zu leben begannen. Es standen überraschend neue Verhältnisse und Beziehungen unter den Leuten, die sich als Gemeinden zusammentaten. Eigentlich müsste man von Erfolgen sprechen, die Paulus erzielte, einer um den anderen. Aber dann würde die andere Seite der Medaille vergessen, die genauso zu seiner Lebenserfahrung gehörte. Und genau das, die andere Seite der Medaille, ist es, was zu innerem Reichtum eines Lebens führt. Das, was auch uns zu Dienern Christi und Verwaltern von Geheimnissen Gottes machen kann. Von diesen Dingen lesen wir im zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth, wenn Paulus von dem berichtet, was ihm alles widerfuhr auf seinen Reisen und in seinem Alltag als Apostel. Immer wieder Gefängnisaufenthalte, Schläge, Auspeitschungen, auch einmal eine Steinigung und viel Todesgefahr. Er erlitt Schiffbruch, trieb eine Nacht lang auf offener See. Räuber bedrohten ihn. Er litt großen Hunger und Durst. Manchmal kam er vor Hitze fast um, ein anderes Mal vor Kälte. Und so könnte man weiterfahren mit äußeren Bedrohungen, aber dann wären auch all die inneren Gefährdungen zu nennen, die Verleumdungen und Bosheiten von Menschen, auch von seinen eigenen Gemeinden. All das nachzulesen in 2. Korinther 11. Paulus weiß aber in allem, dass es darum geht, ein brauchbarer Diener Christi zu werden und zu bleiben, ein Verwalter von göttlichen Geheimnissen. Er schreibt auch davon: Durch all die äußeren und inneren Bedrängnisse lerne ich Standhaftigkeit. Meine Gesinnung wird lauter und ehrlich. Ich bekomme immer mehr Einblicke in Gottes Handeln und Reden. Ich lerne, geduldig zu werden und auch gütig. Der Heilige Geist hilft mir dabei. Ich lerne, was ungeheuchelte Liebe ist und auszurichten vermag. Äußerlich, schreibt er, bin ich öfters ein Sterbender, aber innerlich erstarkt das Leben in mir. Durch viel Leiden hindurch werde ich immer wieder fröhlich. Ich bin arm, aber ich kann viele reich machen. Ich habe eigentlich nichts und doch habe ich alles. Das ist eine Zusammenfassung von 2. Korinther 6. Ja, und so wurde deutlich, wie Paulus innerlich ein reicher Mensch wurde. Sein Geheimnis ist so gut ausgedrückt in diesem: Ich habe eigentlich nichts und doch habe ich alles. Da fühlen wir uns betroffen, aber doch hoffentlich auch angesprochen und ermutigt, unsere Leben unter diesem größeren Aspekt von Reichtum zu betrachten. Wo wir in allem äußeren Reichtum leben wollen und in all unserem Streben nach dem kurzen Glück stecken bleiben, da will uns Gott mit seinem ganzen inneren Reichtum beschenken. Die Frage bleibt, wo und wie wir zu suchen gedenken. Natürlich bleibt auch die Frage, inwiefern unsere Gottesdienste und Zusammenkünfte Orte sein können, wo man spürt, dass Menschen beieinander sind, die Gottes Liebe mit Herzen, Mund und Händen selber aufgenommen haben, um sie anderen weitergeben zu können. Da kommen wir nochmals zum texanischen Bauern. Wie eher sind wir als Einzelne und als christliche Gemeinde auf einem Landstück, das große Schätze unter sich birgt. Das Leben aus Gottes Geist, das Leben aus den Reichtümern, die nur er uns anbieten kann. Erst teilweise, denke ich, haben wir sie angezapft. Viel liegt noch verborgen und unberührt. Wollen wir weiter daran bleiben, diese Schätze zu heben? Ich wünsche es für uns alle. Amen.